The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Einen schönen guten Morgen, ich bin Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 16. Juni. Es ist ein politisches Trigger-Thema in Deutschland, der Umgang mit Arbeitslosen und das, was in deutschen Jobcentern passiert. Neu entfacht wird die Diskussion nun aus Bremen. Das Jobcenter dort liefert aktuell mehrfach Stoff für die Schlagzeilen. So hatte sich die Behörde, die sich um die Arbeitslosen der Stadt kümmern soll, einen Kreativraum für Mitarbeiter gegönnt. Kosten fast 1 Million Euro anstatt der ursprünglich geplanten 100.000 Euro, berichtet die FAZ. Der Geschäftsführer musste daraufhin, zu Recht wie ich finde, gehen. Kopfschütteln hatte es kurz zuvor auch wegen einer anderen Angelegenheit gegeben. Denn Mitarbeiter Fred Göcken war geschasst worden, weil er etwas getan hatte, was sich nur wenige trauen. In einer ZDF-Doku auszupacken. Und zwar über Missbrauch von Sozialleistungen. Fred Göcken im ZDF.
Also das schockt zwar jetzt diese Aussage, aber ich gehe davon aus, und das ist im Jobcenter eigentlich ein offenes Geheimnis, 30-40% machen keine wahren Angaben. Also die Motivation der Leute, die ist im System drinnen zu bleiben.
Aber nicht nur viele Arbeitslose scheinen sich in dem System eingerichtet zu haben. Dauervermittlung und steuerfinanzierte Optimierung von Arbeitssuchenden durch Weiter- und Fortbildung ist inzwischen eine Art Selbstbewirtschaftung als Daseinsberechtigung. Göcken dazu nochmal im ZDF.
Geld ausgeben ist unsere zentrale Aufgabe. Ne? So betrachten das viele bei uns.
Das heißt, wenn Sie die vermitteln würden und in Arbeit bringen würden,
dann wären wir doch über. Ist doch klar.
Das heißt, es ist so ein sich selbst erhaltendes System.
Ja, natürlich, das ganze System hält sich. Ich meine, da würden Sie ja nie jemanden finden in 100 Jahren nicht, der das zugeben würde. Aber wenn das Ergebnis ist, ist ein solches. Das ist die Realität.
Die Agentur für Arbeit als Umschlagplatz für Steuermittel also. Wo viel Geld im System ist, läuft dieses auch hochtourig, um die Millionen zu verstoffwechseln. Wer könnte schon etwas haben gegen berufliche Qualifizierungsmaßnahmen von Jobcenter-Kunden, wie sie im Fachjargon genannt werden? Kompetenzerweiterung als staatliche Mission. Ein hehres Ziel. Nur ist als Ergebnis der staatlichen Berufsbeglückungsmaschine eine ganze Weiterbildungsindustrie entstanden. Und das ohne nennenswerte Erfolge. Die Vermittlungsquote der Bundesagentur für Arbeit lag im Jahr 2025 bei gerade mal 4,3%. Der Verdacht liegt also nahe, dass die Industrie dem Selbstzweck dient. Angeboten werden Coachings für nahezu jede Lebenssituation und Gefühlslage. Coachings für Bewerbungen, Vorstellungsgespräche, für Praktikumssuche, Coachings für Prüfungsangst oder nach Auszeit und Reha. Coachings für Kommunikations- und Konfliktmanagement. Auch dabei das Führungskräfte-Coaching. Für alle, die erst einmal gecoacht werden wollen, um Zitat Mut zur Weiterbildung zu fassen, gibt es einen gleichnamigen Kurs. Versprochen wird hier, dass der Kursteilnehmer lernt, Veränderungen als Chance zu begreifen und eben Mut fasst für die nächsten konkreten Schritte Richtung Traumjob. Zitat: Gemeinsam finden wir heraus, wo deine Talente liegen und welche Weiterbildung dir noch fehlt, um dein Jobziel zu erreichen. Auch schön, ein ganzheitliches Coaching. Wer sich hiervon angesprochen fühlen sollte, die Website hilft. Zitat: Du fühlst dich belastet und überfordert. Du wünschst dir Hilfe in deinem Alltag oder bei der Lösung bestimmter Probleme. In diesem Coaching wirst du umfassend begleitet. Zitat Ende. Das Coaching soll, so die Beschreibung, teilweise zu Hause stattfinden, nämlich in deinem gewohnten Umfeld. Natürlich auch im Portfolio der Bundesagentur IT- und KI-Kurse. Die besondere Verlockung: Nachdem der Teilnehmer die Abschlussprüfung angetreten ist, darf er den von ihm genutzten Laptop inklusive Headset, Tastatur und Maus behalten. Nikolaus Blome, Politikchef, RTL NTV und Autor, berichtet in seinem Buch Falsche Wahrheiten davon, wie Arbeitslose als Folge des staatlichen Qualifizierungsanliegens Kaufmannsladen spielen bzw. zur Verbesserung der Feinmotorik Bilder ausmalen. Ein Kurs zum Pferdewirt, so schreibt Blome, wurde mittels zur Hilfenahme von Holzpferden absolviert. Wer sich als Arbeitsloser für eine berufliche Weiterbildung oder Umschulung entscheidet, bekommt dafür einen Bildungsgutschein. Übernommen werden nicht nur Lehrgangskosten, einschließlich der Kosten für erforderliche Lernmittel, Arbeitskleidung und Prüfungsgebühren, sondern auch Fahrtkosten zum Kursort, Unterbringungskosten, Verpflegungskosten und Kinderbetreuungskosten, sofern erforderlich. Zusätzlich gibt es eine Art Taschengeld, genannt Weiterbildungsgeld, in Höhe von monatlich 150 Euro. Als kleine Motivationsprämie obendrauf bekommen Kursteilnehmer 1000 Euro bei bestandener Zwischenprüfung. Nach bestandener Abschlussprüfung gibt es natürlich nochmal eine Belohnung, 1500 Euro. Anstatt diesen wenig effizienzorientierten Weiterbildungswildwuchs inklusive staatlichem Selbsterhaltungsapparat zu fördern, sollte Deutschland das Geld lieber in unsere Zukunft investieren. In frühkindliche Bildung, bessere Unterrichtsqualität an Schulen und Forschung. Praktische Politik ist eben Prioritätensetzung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Carsten Spohr ist Chef der Lufthansa und hat mit Gabor Steingart auf der Pioneer 2 über das Business mit dem Fliegen gesprochen und was der neue Iran-Deal für die Branche bedeutet.
Wir hatten jetzt die letzten Monate seit dem Kriegsbeginn nur noch zwei Korridore, durch die unsere Piloten den Weg nach Asien finden konnten. Und deswegen geht es hier auch um operationelle Themen, die jetzt hoffentlich sich wieder vereinfachen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert den zweiten Handelstag der SpaceX-Aktie. Und in den endlosen Weiten des Landes Brandenburg gibt es erstaunlichen Zuzug aus dem Tierreich. Carsten Spohr ist einer der dienstältesten CEOs im DAX. Der Mann ist studierter Wirtschaftsingenieur, ausgebildeter Verkehrspilot und seit 12 Jahren auch noch Vorstandsvorsitzender der Lufthansa. Im vergangenen Jahr haben die verschiedenen Airlines der Lufthansa Group 135 Millionen Passagiere durch die Welt geflogen. Der Konzern ist damit die größte Airline-Gruppe Europas. Am Abend war Carsten Spohr auf der Pioneer 2 und hat vor Publikum mit Gabor Steingart über das Fluggeschäft gesprochen, aber auch über die aktuelle Weltpolitik. Denn die hat auf den Verkehr am Himmel immerhin einen sehr großen Einfluss. Das ganze Gespräch hören Pioneers auf unserer Seite. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Auszüge gibt es jetzt.
President Donald Trump says an agreement has been reached between the United States and Iran and that on Friday, Iran will reopen the Strait of Hormuz for shipping and the U.S. will lift its naval blockade, allowing ships filled with crude oil to pass through.
Ja, das muss für Sie ein gutes Erwachen gewesen sein heute Morgen, oder?
Absolut. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine Aktionäre, die man an der Aktie sehen konnte. Aber auch für unsere Mitarbeiter, weil hoffentlich bald ist wieder das gesamte Streckennetz zu befliegen. Ich lasse das mal den Ukraine-Krieg und Russland mal noch kurz außen vor. Und das Thema Treibstoff ist für uns ja nicht nur eins der Verfügbarkeit gewesen. Da haben wir schon vor einigen Wochen unseren Gästen sagen können, macht euch keine Sorgen, wir haben genug Treibstoff für den Sommer. Aber der Treibstoffpreis reflektiert sich natürlich auch im Ticketpreis.
Wie teuer war der Krieg für Sie bislang? Kerosinpreis, Anstieg?
Also ein Anstieg des Kerosinpreises ist 1,7 Milliarden Hochrechnung für das Jahr 2026, aber auch nur, weil wir über 80% unseres Treibstoffs gehedged, also preislich abgesichert hatten. Für meine Wettbewerber, die nicht gehedged hatten, waren es auch deutlich mehr. Amerikaner teilweise zweistellige Milliardenbeträge zusätzliche Treibstoffkosten. Die machen bei uns ungefähr so 20% der Gesamtkosten aus. Wir tanken jede Stunde, tanken wir 1000 Tonnen. Also wer sich jemals an der Tankstelle ärgert über die Preise, möge an die Lufthansa denken.
Möge an die Lufthansa denken und auch hoffen, dass die Lufthansa in Zukunft vielleicht klimafreundlichere Flugzeuge hat, die nicht 1000 Tonnen pro, was sagten Sie, Stunde?
Stunde, alle Flugzeuge zusammen.
Alle Flugzeuge, das ist klar, aber trotzdem.
Ja, wir haben in der Tat, moderne Flugzeuge sind der größte Hebel zur CO2-Reduzierung. Wir haben die nächsten 100 Wochen kriegen wir ungefähr 100 Flugzeuge. Also noch nie in der Geschichte der Lufthansa haben wir so schnell unsere Flotte modernisiert.
Weil Sie so lange drauf warten mussten.
Teilweise auch das, da gibt es ein bisschen
Ketchup-Effekt. 5-6 Jahre?
Bei einigen Flugzeugen haben wir 6 Jahre gewartet. Oder das heißt, wir haben sie immer noch nicht. Die Boeing 777 erwarten wir Anfang des Jahres und dann wären es 6 Jahre Verzögerung. Aber Gott sei Dank sind andere geliefert worden. Und das ist unter anderem natürlich auch für unsere Gäste, das neue Produkt ist ein Erlebnis, aber es ist auch der größte Hebel, so kamen wir drauf, zum Thema CO2-Reduzierung.
Das heißt, wo landet man dann? 1000 Tonnen Kerosin pro Stunde jetzt für die ganze Flotte. Angenommen, die Flotte bliebe gleich, Sie wollen sie außerdem noch vergrößern.
Ja, wir wachsen natürlich auch. Der Luftverkehr ist wahrscheinlich in der Real Economy, wenn ich jetzt mal die IT-Branche außen vor lasse, die schnellst wachsendste Branche, die es weltweit gibt. Mhm. Wir glauben, in den nächsten 20 Jahren wird sich die Anzahl der Flugzeuge nochmal verdoppeln. Mhm. Bei Lufthansa in Europa, bei den Amerikanern nicht unbedingt, aber ist der Effekt aus Asien natürlich insbesondere. Aber unser Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß wird zunehmen, einfach durch unser Wachstum. Und weil andere Branchen deutlich einfacher die Reduktion oder den Ersatz von fossilen Kraftstoffen bewältigen werden als wir im Luftverkehr. Weil wir müssen natürlich, wie der Frau Nuhr gerade sagte, wir schleppen unseren eigenen Kraftstoff natürlich mit beim Fliegen. Deswegen ist die Frage spezifische Energiedichte enorm relevant. Und da kommt an Kerosin, ob jetzt fossiles oder aber auch nachhaltiges Kerosin, so schnell nichts ran.
Also aus den 1000 Tonnen pro Stunde werden wie viel?
Ja, wenn man jetzt bei gegebener Flotte komplett ein Flugzeug modernisiert, können sie ungefähr 30% runternehmen. Dann wären es 700 Tonnen anstatt 1000. Also 30%.
30% aber noch zu Ihrer Zeit sozusagen. Aber was ist eine Vision? Gibt es die Aussicht darauf, dass sich das halbieren lässt oder vielleicht auf Null bringen lässt?
Die 30% wären auch nur dann richtig, wenn man nicht wachsen würde. Das stimmt auch für uns hoffentlich nicht, weil die Lufthansa will wachsen. Also ich glaube, langfristig ist die einzige Lösung, wie langfristig definiert ist, aber das Thema Treibstoffe durch Elektrizität zu erzeugen, sogenannte E-Fuels oder Power-to-Fuels nennt man das. Man nimmt Elektrizität und wandelt die um. Fischer-Tropsch-Verfahren, das war von Deutschen entwickelt worden, als wir keinen Zugang zu fossiler Energie hatten im Krieg. Heute mit grüner Energie machbar, aber wir brauchen unglaublich viel grüne Energie. Und heute ist es Verschwendung, die begrenzt vorhandene grüne Energie, elektrisch vorhandene, dafür zu nutzen. Eines Tages wird es unbegrenzt elektrische Energie geben, Solar, Wind, Nuklear. Und dann, glaube ich, ist die Idee, dass man daraus Treibstoffe, die dann CO2-frei sind, produziert, interessant.
Aber nicht mehr zu Ihrer Amtszeit, richtig?
Das nicht, nein.
2028 habe ich mir gemerkt.
Meine Frau hat sich auch so gemerkt, ja.
Oder denken Sie manchmal nachts heimlich, ist schön, man könnte auch noch ein paar Jahre dranhängen?
Ja, das widerspricht Sie nicht. Es ist schön. Ich mache das sehr gerne, aber ich mache es jetzt auch schon 12 Jahre.
Ja.
28 sind es dann fast 15 Jahre in Summe. Und dann würde ich immer sagen, ist auch Zeit, dass die oder der Nächste kommt. Aber es hat nichts damit zu tun, dass es keine Freude macht. Ich liebe diesen Job.
Sie sind nicht die einzige Airline, die gelitten hat in den letzten Monaten. Krieg und damit das Umkämpftsein ihrer Verkehrswege ist natürlich ein echtes Handicap für jemanden, der im Luftraum Transport organisieren möchte. Meine Frage, was Nahost angeht, glauben Sie, dass es das jetzt war?
Ja, also ich glaube, es war klar zu erkennen die letzten Wochen und Monate. Das hat sich übrigens auch schon in den Aktienkursen der Airlines abgezeichnet, dass beide Parteien diesen Krieg beenden wollen. Anders als vielleicht in der Ukraine, wo wir alle wissen, dass es schon deutlich länger geht. Deswegen haben wir in der Tat damit gerechnet, dass jetzt irgendwann zu einer Lösung kommt. Und die ist für uns mehrfach relevant. Zum einen natürlich Ölpreis, auch Verfügbarkeit, auch wenn die für den Sommer gesichert war. Aber natürlich geht es auch für uns für das Öffnen oder um das Öffnen von Lufträumen überhaupt nach Asien noch fliegen zu können. Wir hatten jetzt die letzten Monate seit dem Kriegsbeginn nur noch 2 Korridore, durch die unsere Piloten den Weg nach Asien finden konnten. Und deswegen geht es hier auch um operationelle Themen, die jetzt hoffentlich sich wieder vereinfachen. Und das dritte Argument ist, wir wollen natürlich gern diese Länder wieder anfliegen. Es gibt bei Lufthansa 3 berühmte Flugnummern, LH400, LH500, LH600. Ja. Und wo die hinführen, sagt schon viel über die Historie aus. LH400 ist New York, LH500 ist Rio de Janeiro. Viele Jahre das Einfallstor nach Südamerika. Und LH600 ist Teheran. Was wir natürlich jetzt monatelang nicht geflogen sind. Aber das zeigt, welche Bedeutung eigentlich auch Iran für uns hat und hoffentlich irgendwann mal wieder haben wird als Markt und so weiter.
Das ist ja die Region. Wir gucken mal, was hier eigentlich Tag für Tag los ist. In Israel, in Tel Aviv, in Jerusalem oder aber auch im Libanon. Das ist der Luftraum hier. Hier sind aggressive Kräfte am Werke, die nicht einfach weggehen werden. Deswegen die Frage, wie schätzen Sie das ein in Zukunft? auch wenn dieser Konflikt beendet sein wird. Wir haben einen europäischen Konflikt, wir haben diesen Konflikt um Israel, den Versuch, diesen Staat zu beseitigen. Wie sicher sind Luftwege?
Also ich drehe das mal so um, nur wenn wir zur Überzeugung kommen, dass entweder ein Luftraum oder auch ein Flughafen, wenn es um Start und Landung geht, sicher ist, fliegen wir dahin. Also Israel haben wir, würde ich mal sagen, in den letzten 24 Monaten 5-mal eingestellt den Flugbetrieb und wieder aufgenommen. Mhm. Also das ist, bei uns geht es auch nicht darum, ob andere schon fliegen. Das interessiert uns nicht bei Lufthansa. Wir fliegen dann, wenn wir, unsere Experten, der Überzeugung sind, dass es sicher ist. Das geht auch vor kommerzielle Überlegungen. Und deswegen, glaube ich, werden wir mit Volatilität leben müssen. Sicherlich nicht so wie in den letzten Wochen und Monaten. Mhm. Und man muss auch mal sagen, ohne Luftverkehr findet keine Verbindung und kein Austausch statt. Also Luftverkehr ist nicht nur auf der passiven Seite reaktiv damit umgehen, wie sicher ist eine Region auf der Welt. Luftverkehr trägt auch zur Sicherheit bei. Menschen, die im Austausch sind, tendieren dazu, anders miteinander umzugehen als Menschen, die voneinander isoliert sind.
All der Globalisierung natürlich, auch der Warenaustausch. Wir reden über Passagiere, aber wir reden ja auch über Frachtaufkommen.
Unser Purpose heißt nicht umsonst, connecting people, cultures and economies in a sustainable way.
Also deswegen die Frage, ob Terroristen und terroristische Kräfte, Drohnenherstellung ist so leicht geworden. Sind zivile Luftfahrzeuge Angriffsziele aus Ihrer Sicht bei einem Krieg, der das Militär längst schon verlassen hat?
Also bei sowas bin ich auch als Ingenieur immer sehr faktengetrieben. Und Fakten sind, ist das Luftfahrt, jetzt mal weg von unserem Unternehmen, mit dem Flugzeug zu reisen, ist die sicherste Form der Fortbewegung. Nach der Pioneer natürlich hier auf dem Schiff. Aber wir können nicht alle mit der Pioneer reisen. Also von den kommerziellen Transportwegen ist Luftfahrt und bleibt Luftfahrt. Da wird viel für getan, indem jeder Unfall aufgearbeitet wird, die sicherste Form der Fortbewegung. Da arbeiten eine Menge Leute daran, dass das so bleibt. Aber eins ist auch klar, absolute Sicherheit gibt es nicht. Wer das verspricht, lügt. Und es gab Flugzeugunglücke in der Vergangenheit, immer weniger.
Na gut, das waren Unglücke. Ich rede jetzt von einer neuen Gefahr, von dieser hybriden Kriegsführung. Drohnen machen es ja leicht, dass nicht unbedingt Staaten angreifen, sondern nur einzelne Gruppen. Die Herkunft ist nicht so gesichert. Der Pilot ist nicht notwendig. Es sind reine Technikmaschinen. Wie schätzt der Chef der Lufthansa dieses Risiko, dass private Maschinen, also zivile Maschinen, Drohnenangriffe ertragen müssen?
Also meine Aussage zum sichersten Form der Fortbewegung gilt auch dafür. Aber richtig ist auch, ich komme gerade aus dem Bundesinnenministerium, von unserem Bundesinnenminister. Und eines der Themen, über das wir gesprochen haben, waren auch Drohnen. Also wir nehmen das sehr ernst, gemeinsam mit der Politik, gemeinsam mit der Polizei, mit dem Militär. Und es ist klar, man muss immer besser ausgerüstet sein als der potenzielle Böse. Mhm. Und ich glaube, nach ein, zwei Stilllegungen von deutschen Flughäfen für mehrere Stunden ist auch das Bewusstsein stark geschärft. Und ich bin eigentlich von dem, was ich weiß und höre, optimistisch, dass wir auch dieser Gefahr begegnen.
Das ganze Gespräch hören Sie, wie gesagt, auf thepioneer.de. For Pioneers Only. Vielen Dank. Bei Social Media gilt, liken kann jeder. Aber geliked, gelesen und wahrgenommen werden, das ist die eigentliche Kunst. Wie Sie sich, Ihr Unternehmen und Ihre Marke am besten bei Social Media präsentieren, das lernen Sie beim Pioneer Bootcamp Executive Presence in Social Media. Philipp Jessen ist Mitbegründer von Story Machine und zeigt Ihnen, welche Plattform für Sie und Ihre Firma die beste ist, LinkedIn, Facebook oder doch eher TikTok. Sie lernen, wie man auffällt und einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Sie bekommen einen Plan für die nächsten 30 Tage, was Sie wie und wo wann posten können, um durchzudringen zu den Menschen, die Sie online erreichen wollen. 7. Juli an Bord der Pioneer One. Alle Infos finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Viel Spaß!
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen die Anleger natürlich weiter auf SpaceX und wie sich die neue Aktie an der Börse schlägt. Eine erste Zwischenbilanz hat Anne Schwedt in New York für uns. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Carina. Ja, die Zwischenbilanz fällt echt spektakulär aus nach dem Rekord-IPO am Freitag. ist die SpaceX-Aktie am ersten kompletten Handelstag nochmal um rund 20% nach oben geschossen, auf knapp $193. Die Marktbewertung liegt damit deutlich über 2 Billionen Dollar. Gleichzeitig wechseln hunderte Millionen Aktien am Tag die Besitzer. Also die Nachfrage ist auch riesig. Inhaltlich verkauft Elon Musk den Anlegern eine sehr große Zukunftsvision. Von Raketenstarts über das Satelliteninternet Starlink bis hin zu künftigen Datenzentren im All und der Fusion mit seiner KI-Firma xAI. Er spricht schon von einer möglichen Billion-Dollar Umsatz im Jahr 2030. Aktuell gibt es zum Vergleich gerade mal 20 Milliarden im Jahr und hohe Verluste. Aktuell überwiegt aber an der Börse trotzdem die Euphorie. Experten warnen allerdings vor der enormen Bewertung, weil da einfach schon so viele Vorschusslorbeeren mit eingepreist sind, Carina.
Wie ist die Börse ansonsten in die Woche gestartet, Anne?
Mit tatsächlich sehr viel Hoffnung auf einen endgültigen Frieden im Iran-Krieg. Der Dow Jones hat fast 0,9% zugelegt auf dem Rekordniveau. Der S&P 500 lag gut 1,6% im Plus und die Nasdaq ist sogar um 3% nach oben gesprungen. Treiber war neben SpaceX vor allem eben die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf einen Friedensdeal. Die formale Unterzeichnung soll am Freitag folgen und die angekündigte Wiedereröffnung der Straße von Hormuz hat den Ölpreis auf etwa $80 runtergedrückt und das nimmt vor allem jetzt erstmal den Druck von der Inflations- und Zinsdebatte. Viele an der Wall Street hoffen jetzt, dass die Fed wegen der sinkenden Energiepreise jetzt weniger Grund hat, die Zinsen weiter anzuheben. Also insgesamt ein sehr guter Wochenstart mit Blick jetzt auf die Notenbankentscheidung zur Wochenmitte.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es nur 5 Elche braucht, um Rekorde zu brechen. Und zwar mussten sie auch gar nicht so viel machen. Eigentlich nur über die Grenze traben und durch die brandenburgischen Wiesen und Wälder spazieren. Das hat schon gereicht, um Geschichte zu schreiben. Zumindest in Deutschland, wo sich diese Hirschart äußerst selten blicken lässt. Und dann gleich 5 Elche in einer Region in einem Bundesland. Ein absolutes Novum. Denn das Tier gilt als Einzelgänger. Mal ist es mit seinem Nachwuchs unterwegs, manchmal auf Partnersuche, am liebsten aber zieht es alleine durch die Landschaft. Auch nachtaktiv ist es, vor allem in der Sommerzeit, denn die Hitze ist nichts für dieses Wintertier. Elche mögen es kühl, feucht und möglichst ruhig. Bedingungen, wie man sie vor allem in Skandinavien und Polen findet, aber eben auch in Brandenburg. Mit seinen Feuchtgebieten, Schilfflächen und vergleichsweise dünn besiedelten Landschaften bietet das Bundesland überraschend gute Voraussetzungen für Europas größtes Hirschtier. Und genau das scheinen die Tiere erkannt zu haben. Ein Elchpaar, 2 Einzelgänger und ein junger Bulle entdecken aktuell die Region für sich. Laut Wildbiologe Frank-Uwe Michler von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde haben die 5 Elche bereits eine beachtliche Reise hinter sich. Erst durch Polen getrabt und dann über die Oder geschwommen, um in Brandenburg endlich anzukommen. Noch handelt es sich nur um einzelne Besucher, doch Michler hofft, dass sich langfristig ein kleiner Bestand von bis zu 20 Tieren etablieren könnte. Die 5 Elchtouristen machen auf jeden Fall Hoffnung, dass aus einem kurzen Besuch vielleicht einmal ein dauerhafter Aufenthalt wird. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wanderlustigen Start in diesen Tag voller Zuversicht. Ihre Carina Mössbauer.